ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Haben meine Aufnahme angemacht und meine Aufnahme aufnahmt.
Ja, ich habe meine nochmal neu gestartet. Die aufnahmt jetzt auch.
Hervorragend. Dann würde ich sagen, reiten wir los.
Ich würde sagen, ja, warum nicht?
Warum nicht? Das ist die Motivation, die wir heute aufrechterhalten. Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir machen Workshop Talk, genau wie letzten Monat, aber wir hatten es ja angekündigt, dass wir so ein bisschen uns darauf konzentrieren, was wir dieses Jahr so tun wollen, kreativ. Und was wir zwischendurch darüber so zu berichten haben, was uns so durch den Kopf geht, mit was wir uns beschäftigen, was wir so denken, prinzipiell, über das Leben und das Universum und den ganzen Rest. Vielleicht auch nicht. Ich bin ein bisschen müde, deswegen kommen so komische Worte aus meinem Mund, aber das macht nichts. Wir machen das jetzt einfach trotzdem. Und fang doch einfach mal an und erzähl uns, was du letzten Monat gemacht hast, bevor ich noch mehr um den heißen Brei rumrede.
Also, ich habe letzten Monat weiter fleißig an Eldritch gearbeitet und bin da, Moment, ich muss mal gerade gucken, was genau habe ich eigentlich gemacht, weil das kann ich mir immer nicht merken, aber ich führe ja meine
Aber deswegen machen wir ja unter anderem auch diese Workshop-Folgen, damit wir uns selber nochmal in Erinnerung rufen können, was haben wir eigentlich die ganze Zeit getan?
Genau, ja, ich bin mit meiner neuen Inspiration nachgelaufen, die ich von diesem Unterwassertanz-Video hatte. Da habe ich ja in der letzten Folge schon drüber
kurz,
das hatte ich angesprochen, genau. Und diese Inspiration habe ich in 10 Tage ungefähr, 12 Tage habe ich gebraucht, um das so ein bisschen auszuschreiben. Und jetzt bin ich gerade damit beschäftigt, den anderen wichtigen Charakter. Es gibt viele wichtige Charaktere in diesem Buch, ausnahmsweise mal. Aber meinen Love Interest Charakter, Anwin, so ein bisschen auszubauen, hatte ich dir vor 2 Wochen oder 3 Wochen.
Ich kann mich erinnern, dass wir über den Namen sprachen, ja.
Genau, weil ich nämlich nicht unsicher war, ob Anwin oder Arondwin, und dann musste ich den See umbenennen und jetzt bin ich aber irgendwie bei Anwin hängen geblieben und der Name gefällt mir und der passt und der ist kleben geblieben, damit heißt sie jetzt Anwin. Und jetzt bin ich halt die letzte Woche, anderthalb, war ich damit beschäftigt, mir zu überlegen, wie ich denn jetzt diesen Charakter in die Geschichte hineinbringe. Also ich weiß, wo sie sein soll, was sie sein soll, was sie ist, aber wie ich das halt so rein auf Szenenebene, wie ich das mache, weil ich möchte das, beziehungsweise, ich sage immer, ich möchte das, das stimmt gar nicht, die Geschichte möchte das. Es ist so, es wird sich so zutragen, dass Ginny Anwin in einer Vision sieht. Jetzt muss ich aber überlegen, wo genau diese Vision anfängt, jetzt aus Anwins Sicht, und wie ich das gestalte, weil diese Idee stammt aus einem Horrorfilm, The Autopsy of Jane Doe heißt der, glaube ich, wo es halt darum geht, dass sie irgendwie halt da auch so eine erstaunlich gut erhaltene tote junge Dame haben und dann aber nach und nach feststellen, dass die irgendwie so tot gar nicht ist, sondern das ist irgendwie eine Hexe und Fluch und Horrorfilm halt. Und die Idee fand ich einfach sehr geil und da ist halt wie mit dem Film mit der Unterwassertänzerin oder dem kurzen Video mit der Unterwassertänzerin ist dann halt meine Inspiration, so ein Plotbunny losgehoppelt. Und stell dann jetzt fest, dass es gut sich in die Geschichte einbauen lässt, aber das macht halt jetzt, ich muss halt nicht nur erklären, warum Anwin in diesem Moor gelandet ist und warum sie da irgendwie, ich muss mir überlegen, wie lange sie schon in diesem Moor gelegen hat, ob das irgendwie 150 Jahre waren oder nur 50 Jahre oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, das muss ich mir noch überlegen. Und die Antwort, die ich auf diese Frage gebe, beziehungsweise, was heißt überlegen, ich muss es rausfinden. Ich bin nur die kleine Archäologin, die da mit ihrer Kelle und ihrem Pinsel irgendwie versucht, dieses Mosaik auszugraben und zusammenzusetzen. Und jetzt muss ich halt, also es fehlt halt dieses Puzzlestück, das mir sagt, wie lange Anwin schon in diesem Moor drin liegt. Und das hängt irgendwie, ihre Geschichte hängt halt mit dem zusammen auch, was Ginny passiert, weil sie irgendwie von den gleichen Leuten entführt worden sind und irgendwie dem gleichen Ritual unterzogen worden sind. Und dann muss ich natürlich gucken, okay, wenn das jetzt schon vor 150 Jahren so passiert ist, was ist dann danach gewesen? Wurde nach Anwin gesucht oder nicht? Und wie sieht dieser Ritus eigentlich genau aus? Und warum haben sie Anwin ausgewählt, obwohl sie schon erwachsen war, wenn sie Ginny doch als Baby entführt haben? Und wie ist das irgendwie magisch gesehen, weil die Göttin, die dunkle Göttin ja eine Verbindung zu Ginny hat? Wie sieht die Verbindung der dunklen Göttin zu Anwin aus? Und warum ist die anders? Und was ist da irgendwie los? Und das sind halt irgendwie so Worldbuilding-Sachen, die sich dann halt auch nicht nur jetzt auf diese Szene und dann, okay, was ist die Beziehung der Göttin zu Anwin, sondern das hat ja auch was mit den Plänen der Göttin zu tun und das hat wieder auch was mit dem Mythos der Göttin zu tun, wie sie irgendwie Verbindungen aufnehmen kann. Und ich bin jetzt immer noch in dieser Schreibphase, ne, stelle ich immer wieder fest, ich bin immer noch in dieser Schreibphase, in der ich praktisch nichts weiß und tausend Dinge rausfinden muss. Und im Moment
aber du bist wie Sokrates. Du weißt, dass du nichts weißt.
Ja, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber das macht es nicht wirklich einfacher. Als ich noch nicht wusste, war es irgendwie weniger, kam es mir irgendwie weniger überwältigend vor, das so machen zu müssen, als ich noch einfach so. Ach ja, ich schreibe jetzt mal diese Geschichte und dann gucken wir mal, was da passiert. Und ja. Aber ja. Ich meine, es macht Spaß. Ich bin heute Morgen aufgestanden und dann habe ich mir mein Notizbuch genommen und dann habe ich mich hingesetzt und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Also da ist jetzt keine Überwindung oder dass ich irgendwie keinen Bock habe oder dass mich die Geschichte nicht anspricht. Und es ist jetzt zwar immer noch so, dass ich nicht so wirklich, ich meine, als ich am Prinzip der Schönheit geschrieben habe, habe ich eigentlich ständig irgendwie über Szenen nachgedacht und über Szenen nachgeträumt und irgendwie so, ne, meine Tagträumerschreiberei und so. Und das ist jetzt halt bei Eldritch ist immer so zwischendurch mal so phasenweise, wenn ich so eine Szene in meinen Klauen habe, wenn meine Muse sich in einer Szene verbissen hat, dann ist das so, dass ich auch irgendwie dann abends zum Einschlafen mir nichts anhöre, sondern die Zeit nutze, um irgendwie an dieser Szene rumzuträumen. Und das war halt jetzt auch mit den so Anwin, wie sie sich dann irgendwie das erste Mal äußert und so, habe ich mir so ein bisschen zusammengeträumt. Aber es ist auch einfach so, dass ich das noch nicht, diese Szene noch nicht so wirklich entwickeln kann, weil ich so viel drumherum noch nicht wirklich weiß. Und ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dieser Szene damit anfangen würde, dass Anwin irgendwo im Moor rumsteht und guckt und irgendwie die Zeit vergeht und irgendwie ihre Sinneswahrnehmung und irgendwie ihre Verbindung zu ihrem eigenen Körper und ihre Verbindung zu ihrem Familiar und sowas, das alles irgendwie beschreibe und wie sie irgendwie in ihrem entkörperten Zustand so die Welt wahrnimmt und das alles, wenn ich da mit der Szene schon einsteigen würde, also mit der ersten Szene, in der sich Anwin Ginny offenbart, das ist irgendwie zu lang und zu viel. Warum würde sie ihr das erzählen? Und dann, okay, aber ich will das drin haben. Und dann muss mir erstmal so auffallen, so, Moment, Ginny und Anwin werden danach viel Zeit miteinander verbringen. Sie werden viel Gelegenheit haben und auch viel Motivation und Anlass, einander Dinge zu erzählen. Und Anwin wird viel Gelegenheit haben, Ginny dieses Ereignis aus ihrer Vergangenheit irgendwie zu kommunizieren. Und das ist so, ja, ach stimmt, Informationsmanagement.
Da war was.
Und genau, und ja, es ist alles, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich über diesen massive Arbeitslast, sag ich jetzt mal, an Dingen, die ich noch nicht weiß und an Dingen, die ich irgendwie frisch rausfinden muss, weshalb es schwieriger ist, das rauszufinden, weil wenn man schon Sachen geschrieben hat, dann kann man einfach aus diesen Sachen schlussfolgern und das ist einfacher, als sich was komplett neu zu überlegen, weil ich dann ja auch gucken muss, okay, was will ich dann später daraus schlussfolgern können, und es ist irgendwie so viel gleichzeitig und darüber gehen irgendwie so grundsätzliche Schreibdinge so ein bisschen verloren. Ich dann irgendwie.
Aber da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, ja. Das mit den 14 Jonglierbällen, die man gleichzeitig in der Luft zu halten versucht. Und das funktioniert genau. Dann halt nicht. Und dann muss man erst die eine Schicht auftragen und polieren und danach die nächste. Mixed Metaphors, kann ich. Mach einfach weiter.
Genau, naja, so ist das jedenfalls. Aber ich habe mich schon damit abgefunden und ich habe jetzt auch diesen Monat, glaube ich, noch keine Seite in den Computer geschrieben. Das ist so das zweite Thema, über das ich reden wollte. Aber ich weiß nicht, ob du ob du jetzt zuerst ein bisschen was von dir erzählen soll oder ob ich einfach weiter plappern soll.
Zumindest könnte ich bei zwei Sachen einhaken, die ich sonst nachher wahrscheinlich wieder vergessen habe,
ja, dann
die
mach
du gerade
doch
gesagt hast. Zum einen fand ich das faszinierend, wenn du halt sagst, so ja, dann musste ich halt irgendwie diesen Namen noch ändern und so. Ne, weil Namen sind ja immer so ein Ding. Den richtigen Namen für deine Figur zu finden oder für einen Charakter zu finden oder für einen Ort zu finden oder so, ist ja manchmal nicht ganz so einfach. Ich kann mich noch erinnern, bei Elysion 2 habe ich das irgendwann gehabt, weil da hatte ich halt mehrere Namen, die klangen zu ähnlich. Ich hatte halt irgendwie Alaya und die eine Zwergin, die hieß irgendwie Alina oder irgendwie sowas. Natürlich mit Y, weil wir Fantasy sind, ne? Bla, wenn der Name kein Y hat, was machst du überhaupt hier? Ja. Und das war halt zu ähnlich und dann hattest du Eve und Ida. Mhm. Und das war halt auch irgendwie manchen Leuten zu ähnlich. Und dann habe ich die Zwergenzwillinge halt irgendwie umbenannt und hatte dieses Alaya-Alina-Problem dann halt irgendwie gelöst. Aber dann habe ich angefangen, also Eve konnte ich nicht umbenennen, weil die gab es im ersten Band schon. So. Mhm. Dieser Name war so gesetzt. Also habe ich versucht, einen anderen Namen für Ida zu finden. Und dieser Charakter hat sich geweigert, anders zu heißen. Ich habe es halt irgendwann einfach aufgegeben. Es hat nicht funktioniert. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Dieser Charakter hat sich geweigert, anders zu heißen. Punkt. Die heißt halt so. Und da konnte ich halt auch nicht so viel gegen machen. Jetzt habe ich natürlich in den Zirkelchroniken das mehr oder weniger so ein bisschen umgekehrte Problem, dass halt die Hälfte der Leute haben schon Namen. Weil das halt historische Figuren sind. Die heißen halt so, wie sie heißen. Und die heißen alle gleich. Die heißen alle Henry und die heißen alle Maria. Das ist so. Weil damals anscheinend diese beiden Namen die einzigen Namen waren, die wir irgendwie uns ausdenken. Naja, Ludwig heißen auch noch viele. So ist es nicht. Aber ne, das ist halt so, ja. Und dann muss man sich halt so ein bisschen zu helfen wissen. Weil, ne, irgendwann weiß halt niemand mehr. Im ersten Teil gibt es allein drei Charaktere, die Marie heißen. Es gibt die Duchesse Marie, die ist aber eine andere als die Köchin Marie und die ist noch eine andere als Blanches Freundin Marie. Und jetzt bin ich halt im dritten Teil und da ist das mit den Männern ungefähr dasselbe. Ich habe halt schon also den einzigen, ich hatte, oder habe ich den selber benannt oder hatte ich da das Glück, dass der tatsächlich so hieß? Also den männlichen Hauptcharakter quasi. Wenn es denn, also er ist eigentlich trotzdem mein Nebencharakter, weil es gibt in diesem Buch eigentlich keine männlichen Hauptcharaktere, aber er ist der wichtigste männliche Charakter, so. Der heißt Frederick und das ist halt schon ein Name, der ist halt selten. Das fand ich auch gut, weil dann ist er, also zum einen finde ich den Namen persönlich ganz schön, wobei das halt irgendwie eigentlich unerheblich ist bei meiner Namensfindung, weil der muss halt vor allen Dingen passen, aber ich finde ihn halt auch nicht hässlich. So. Im Gegensatz zu Hugo. Hugo finde ich so, also ich habe mehrere, ich habe drei oder vier Kollegen, die Hugo heißen, ja. Das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint.
Hugo aber oder Hugo?
Sowohl als auch, weil wir haben zwei französische Hugos, wir haben einen belgischen Hugo und wir haben einen spanischen Hugo oder wie auch immer sich der dann spricht. Keine Ahnung. Anyway, auf jeden Fall ist halt irgendwie außerhalb von Deutschland dieser Name offensichtlich sehr beliebt. Ich finde ihn persönlich aber nicht schön. Trotzdem könnte ich mir durchaus vorstellen, jetzt demnächst einen Charakter so zu nennen, weil ich finde halt für ein historisches Setting taugt der recht viel. Das ist halt so, ne? Das ist halt auch so ein bisschen so das Ding. Und das andere, was mir halt so eingefallen war, als du so darüber sprachst, war halt auch so dieses Jahr. Ich habe im letzten Monat einiges gearbeitet, da erzähle ich nachher noch drüber. Ich habe aber auch über viele verschiedene Dinge nachgedacht und unter anderem habe ich darüber nachgedacht, dass es momentan tatsächlich mir so ein bisschen schwerfällt, mich in so dieses kreative Tagträumen irgendwie wieder einzufinden. Frag mich nicht warum. Ich war wahrscheinlich einfach zu lange raus. Über den Winter und dann Corona und bla, weiß ich nicht. Oder es liegt daran, dass ich irgendwie jetzt noch keine so richtige Vorstellung lange davon hatte, was ich jetzt mit diesem dritten Teil anfangen will und bla. Aber ne, es ist also, es hat halt nicht so richtig funktioniert, weil normalerweise kenne ich das auch. Dass man halt so da, ne, man hat halt gerade nichts zu tun oder so vorm Einschlafen oder so nach dem Aufstehen oder sowas. Am Wochenende lege ich mich ja oft noch mal hin, wenn ich die Viecher gefüttert habe. Und dann denkt man halt so ein bisschen rum. Und irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert. Ich habe aber festgestellt, dass es tatsächlich in den letzten Tagen irgendwie besser geworden ist. Lustigerweise, also ich weiß nicht, ob es eine Kausalität oder nur eine Korrelation ist, aber lustigerweise habe ich tatsächlich ungefähr zeitgleich das erste fiktionale Buch angefangen zu lesen, das ich noch nicht kannte, seit irgendwie anderthalb Jahren oder so. Okay. Weil ich festgestellt habe, dass ich im letzten Jahr nur Sachbücher gelesen habe. Nur, ausschließlich. Das war mir selber überhaupt nicht aufgefallen. Das ist mir erst aufgefallen, als ich halt meine Bestenliste gemacht habe, so am Ende des Jahres. Und dann mal so geguckt habe, so, ja, was hast du denn gelesen so dieses Jahr? Und feststellte, in der Kategorie Fiction ist nominiert 0. Nada. Gar nichts. Okay. Faszinierend. Und weiß ich nicht, vielleicht, also ich meine, ich habe natürlich andere Medien konsumiert, ne, Videospiele und Filme und Serien und so, aber eben keine Bücher, also Sachbücher halt, ne, Sachbücher sind für Inspiration auch super, aber offensichtlich funktioniert das nochmal anders, weil jetzt lese ich halt dieses Buch und irgendwie hat das mein Gehirn wieder so ein bisschen angeschoben. Dabei ist das Buch gar nicht mal so toll. Also,
wie heißt es denn?
Dawn of the Dreadfuls, das ist das Prequel zu Pride and Prejudice and Zombies. Oh. Weil ich wollte halt irgendwie ein bisschen was Lustiges lesen. Mir war jetzt halt nicht so nach super epischer, komplexer Lektüre. Dann habe ich gedacht, Jane Austen und Zombies, das passt schon. Also es ist auch unterhaltsam, aber es ist halt nicht großartig. Ich sitze da halt nicht und denke mir so, wie brillant das alles ist. Irgendwie denke ich mir so, ja, das ist ganz nett, das finde ich jetzt irgendwie doof, aber das ist wiederum ganz süß. Aber aus irgendwelchen Gründen ist es für mein Hirn so ein Startsignal, scheinbar gewesen, sich wieder irgendwie mehr mit kreativen, fiktionalen Texten zu beschäftigen. Und seitdem funktioniert das besser. Ich habe mir gedacht, vielleicht bin ich einfach kreativ so ein bisschen ausgetrocknet über das letzte Jahr, weil ich halt irgendwie null Energie und Kapazitäten hatte, mich mit irgendwas außerhalb von meinem eigenen Zeugs zu beschäftigen. Ist wahrscheinlich auf lange Sicht gesehen vielleicht für mich nicht so besonders toll. Ich weiß, es gibt Leute, die kommen mit sehr wenig Input aus, aber offensichtlich mein Gehirn nicht. Und es ist auch nicht so, dass ich Inspiration von dieser Geschichte übernommen habe, weil da ist nichts. Also das ist zu unterschiedlich. Der Stil ist komplett anders. Das Thema ist irgendwie, ne, bla. Es ist überhaupt nicht so. Aber ich lese das und denke und mache mir so meine Gedanken dabei und denke mir so, oh ja, der Dialog ist ganz süß, aber der, ne, das finde ich jetzt wiederum total nervig. Und da, ja, aber die Idee ist ganz gut. Aber das regt mich jetzt wieder voll auf. Es ist so ein durchschnittliches Buch halt. Es ist unterhaltsam, aber ich habe so ein paar Dinge, die ich halt irgendwie nervig finde, wie das halt so auf 90% aller Bücher so zutrifft. Und dann lege ich mich halt hin und mein Hirn ist so, oh, aber du wolltest diese Szene noch schreiben und da könntest du das und das machen und da könnte dieser Charakter das und das. Und es hat überhaupt nichts damit zu tun, was ich gelesen habe, aber aus irgendwelchen Gründen.
Ja.
Wirft das so einen Motor an. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber das fand ich jedenfalls faszinierend, das so festzustellen. Ich werde also jetzt demnächst noch ein paar andere Bücher wieder versuchen zu lesen. Ja. Weil einfach, es ist ja auch langweilig. Ich meine, ich habe die alle in meinem Schrank stehen. Irgendwann möchte ich auch das Gefühl haben, dass die da nicht nur als Deko irgendwie rumstehen. Ja. Aber ich hab auch keine fiktionalen Hörbücher gehört, by the way. Das hatte auch nichts damit zu tun, dass ich nur sehr langsam gelesen habe oder sowas. Normalerweise habe ich immer noch ein Quatschkopfbuch irgendwie auf meinem iPod oder auf meinem Handy, das ich so nehme. Aber das waren auch alles nur Sachbücher. Alles nur Sachbücher. Und da waren total interessante Sachen dabei, aber halt, ne, irgendwie mich auf neue fiktionale Geschichten einzulassen, war anscheinend nicht so mein Thema letztes Jahr. Wie gesagt, es hat anscheinend irgendwie dazu geführt, dass mein Hirn dann auch so ein bisschen eingeschlafen war, was so die Beschäftigung mit Geschichten angeht. Und das musste jetzt erstmal so ein bisschen kickgestartet werden. Aber es hat ganz gut funktioniert. Also von daher, da bin ich gerade. Ich würde jetzt nicht sagen zufrieden, noch zufriedener wäre ich, wenn ich tatsächlich mehr Zeit hätte zum Schreiben, weil momentan ist es so, ich hätte voll Bock dazu, ich komme aber zu nix, weil ich keine Zeit habe. Aber ich habe nächste Woche Urlaub, also von daher vielleicht. Schön. Ja, auch so eine neue Erfahrung. Es wird der erste, also hoffentlich, ne, Klopf auf Holz, ich nehme mal meinen Kopf dazu. Das wird der erste Urlaub seit August, den ich tatsächlich hoffentlich mit irgendwas Schönem verbringen kann, weil im August hatte ich Urlaub. Im Herbst konnte ich keinen Urlaub nehmen, weil ich in Reha war. Und Reha war kein Urlaub. Nach der Reha war ich froh, dass ich wieder ins Büro gehen durfte, weil das nicht so anstrengend war. Und ja, dann im Winterurlaub war ich 3 Wochen krank. Also das. Da habe ich zwar viel geschlafen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass mein Körper sich da so großartig, also dass mein Körper da so großartig erholt draus hervorgegangen ist trotzdem. Das ist irgendwie sehr frustrierend.
Kannst du nicht, wenn du krank geschrieben bist, die Urlaubstage nachholen?
Ja, aber die konnte ich nicht direkt dranhängen, weil da halt irgendwie Deadlines im Weg waren.
Ah, okay. Ne? Ja, gut. Ja.
Sorry.
Ja, bei mir ist so, was die Inspiration angeht, glaube ich, kommt mir auch zugute, dass ich mich so langsam so ein bisschen in Richtung Romance tasten kann. Ich weiß zwar noch nicht genau, wo da so die Anziehung herkommen wird und die, ja, was jetzt so die Anbahnung genau sein wird, aber ich weiß, dass Anwen und Ginny. Anwen und Ginny sind füreinander bestimmt. Nur noch nicht wie und warum genau und was das jetzt irgendwie dann alles und überhaupt. Ja, aber Romance ist so mein Ding. Und ich meine, wir haben schon drüber gesprochen, dass es nicht nur irgendwie Romance zwischen zwei Menschen meine, sondern auch Romance irgendwie ich und die Welt und Romance ich und ich selber und so halt dieses irgendwie Faszination für sich selbst entdecken, eine Motivation zur Auseinandersetzung auf eine positive Art und Weise zu finden und so. Ja, das läuft jetzt so gerade. Dann habe ich ein Software-Ding darüber zu sprechen. Über ein Software-Ding zu sprechen. Ja, ich habe jetzt mal Obsidian ausprobiert. Als Obsidian. Wie Obsidian.
Ja, aber was ist das für eine Software?
Das ist so eine, im Grunde so ein Darstellungstool, dass du über einen Ordner oder mehrere Ordner voller Markdown-Textdateien drüber legst und das zeigt dir die dann an. Und du kannst da Dateien miteinander verlinken und irgendwie Ordner werden auch angezeigt. Und das ist halt vor allem dazu da, Notizen und Gedanken und Recherche zu sortieren. Mhm. Aber da es so einen schönen Dateibaum an der Seite hat, erinnert es mich natürlich auch stark an Scrivener. Jetzt habe ich die letzte Woche immer wieder mal damit zugebracht, zu versuchen, wie ich denn die hauptsächliche Scrivener-Funktionalität, die ich irgendwie benutze, also die Scrivenings und Sammlungen, ist eigentlich und halt die Möglichkeit, zwei Fenster nebeneinander offen zu haben, in einem, damit ich in dem einen meinen Text und in dem anderen meine Notizen darstellen kann und halt den Dateibaum zur Übersicht. Und das ist eigentlich alles, was ich von alles andere, was ich an Scrivener dran habe, verwende ich überhaupt nicht, was da dran ist. Das existiert, aber ich benutze es nicht. Okay, die Suche, aber eine Suche gibt's bei Obsidian auch und die ist, würde ich behaupten, fortgeschrittener und so, weil das ist halt für Nerds. Und für so Data-Geeks vor allem. und ja, jetzt habe ich irgendwie halt eine Woche lang rumprobiert, diese Funktionalität von Scrivener irgendwie in Obsidian abzubilden. Aber das funktioniert nicht so wirklich. Und es gibt zwar ein Plugin für AutorInnen, aber irgendwie ist das, macht das nicht wirklich was. Dieses Plugin, das tut eigentlich nichts, außer dass es dir eine andere Ansicht gibt und da kannst du nicht mal Ordner drin erstellen. Also das ist für Leute, die ein Kapitel in ein Dokument tun. So, weißt du, und das mache ich aber nicht. Ich habe ein Ordner ist eine Szene und die ist eine Kapitel und die einzelnen Szenen darin sind einzelne Subdokumente. Ja, naja, und jetzt überlege ich natürlich, ob ich vielleicht rausfinden kann, wie ich mir dafür ein eigenes Plugin programmieren könnte. Weil an sich ist die Funktionalität, die ich brauche, ist halt in anderer Form in ein paar anderen Plugins enthalten. Und eigentlich müsste ich mir dann nur diesen Code angucken und schauen, wie ich den umfunktionieren kann, dass er das macht, was ich gerne hätte. Aber ja, das ist mit Sicherheit deutlich komplizierter, als man es sich wünschen würde. Aber das ist halt so eine Überlegung, mit der ich mich gerade trage. Weil Obsidian hat den Vorteil gegenüber Scrivener, dass es halt mit einem super simplen und ziemlich nicht totzukriegenden Dateiformat, nämlich Markdown, arbeitet. Während Scrivener halt mit, wie heißt es, mit RTF arbeitet. Und das ist eigentlich ein ziemlich überholtes Dateiformat, das auch nicht mehr weiterentwickelt wird. Und was mich, seit sie das eingeführt haben, an Scrivener ziemlich stört, ist, dass die Ordner und Dateien sind jetzt nicht mehr so benannt, wie du sie in deinem Binder benannt hast, sondern du hast für jede Datei hast du einen eigenen Ordner, der einen randomisierten Titel hat, das halt dann wieder der Binder in einem File, hat dann ein File, in dem es die Titel, die du dem Händisch im Binder gegeben hast, zu diesem randomisierten Ordnertitel irgendwie zuordnet. Hm. Und du hast dann halt in diesem Ordner drin dein Text, das heißt aber, die Datei heißt aber nur Content. Also jede von diesen Dateien heißt Content und dann ist diese Datei quasi nochmal kopiert als, ich glaube, die heißt dann Index oder so. Okay. Und das heißt, dein Scrivener-Projekt ist doppelt so groß, wie es eigentlich sein müsste. Mehr als doppelt so groß, als es eigentlich sein müsste. Und du kannst halt, ich meine, du kannst es dir exportieren lassen von Scrivener, aber wenn du dir einfach nur diese Ordner nehmen möchtest und da irgendwie reingucken willst, musst du dir erst dieses Index-File nehmen und dann aus diesem Index-File irgendwie rauskriegen, wie das jetzt eigentlich alles heißt. Und irgendwie, ich mag es nicht, wenn eine App eine Hürde zwischen mich und meine Daten stellt. Und okay. Es ist so unnötig, auch das Ding auf die doppelte Größe aufzublasen, indem jede Datei da zweimal drin ist. Und es entfremdet mich von meinen Daten irgendwie. Und bei Obsidian hast du halt einfach deinen Ordner mit Markdown-Files. Und das heißt, in Obsidian heißen die Ordner und die Dokumente heißen so, wie du sie halt in deinem Dateibrowser benannt hast. Und wenn du sie in Obsidian umbenennst, benennt er sie im Dateibrowser um. Hm. Und ja, es ist halt Markdown. Und ich meine, ich habe ein etwas zwiegespaltenes Verhältnis von Markdown, weil ich hatte vor langer Zeit, habe ich mal den OmWriter verwendet, der das Markdown-Format benutzt hat. Und ich habe OmWriter nie verziehen, dass ich habe dann die Datei, an der ich gearbeitet habe, in einen anderen Ordner verschoben. Und Om hat aber diese Verschiebung nicht wirklich mitgemacht. Er hat dann ich konnte dann weiter schreiben und habe weiter irgendwie, ich hatte das Programm dann offen, das war zu Zeiten, als ich meinen Rechner noch nicht ausgeschaltet habe, sondern den abends nur zugeklappt habe. Und ja, dann habe ich irgendwann mal meinen Rechner neu gestartet und festgestellt, oh, meine Datei ist weg. Mein Text ist weg. Na, alles, cool. Was ich gearbeitet habe, habe ich irgendwie, hat OmWriter in den Äther gespeichert. Ich hatte dann, das war glücklicherweise, habe ich nicht so viel noch weitergeschrieben und ich hatte dann auch noch irgendwo eine andere Datei rumfliegen. Ich weiß nicht, warum ich da irgendwie manuelles Backup gemacht oder so. Und da war ein Teil von dem, was ich nach dem Dateiumschieben geschrieben hatte, war da noch drin. Also so mega viel habe ich jetzt nicht verloren. Aber ja, das war dann der Grund, warum ich OmWriter wieder deinstalliert habe. Weil das geht mal gar nicht.
Nee, das fände ich auch nicht so schön. So den Stress braucht kein Mensch.
Genau, also ja. Und irgendwie, OmWriter hat Markdown auch nicht umgewandelt. Das heißt, du hast da zwar dann das, was ich an Markdown brauche, das irgendwie ein Sternchen rechts und links, um was kursiv zu machen. Aber ich finde das trotzdem unglaublich hässlich im Text und das reißt mich total raus. Wenn ich irgendwie solche Sonderzeichen in meinem Text drin sehe, dann ist das für mich so Vornbeitragsfeeling oder Blogpost-Feeling und sowas. Und das taugt für mich fürs Romaneschreiben überhaupt nicht. Und Obsidian hat halt den Vorteil, da kannst du halt einstellen im Bearbeitungsmodus, ob du ein Preview-Modus haben willst oder ob du den Source-Code-Modus haben willst. Und im Preview-Modus zeigt er dir halt die Formatierung an, die du mit Markdown eingegeben hast, aber nicht die Markdown-Zeichen. Die Markdown-Zeichen werden erst sichtbar, wenn du auf das Wort klickst, das mit Markdown modifiziert wurde. Und ja, was ich noch irgendwie brauchen würde, und das gibt es in Obsidian, ist halt die Möglichkeit, den Kram als EPUB zu exportieren. Wobei ich jetzt dieses Plugin noch nicht installiert hatte, weil das irgendwie nur am Rechner funktioniert. Hm. Da muss ich halt noch gucken, ob ich mehrere Dateien, mehrere Texte in einem EPUB zusammenfassen kann. Weil ich halt ab einem gewissen Punkt möchte ich mein Buch als EPUB auf mein Handy schieben können, damit ich es mir von meinem Handy vorlesen lassen kann.
Ja, das ist praktisch.
Genau, und dieses als EPUB speichern und in den Ordner schieben, den ich mit meinem Handy teile, ist so Teil meiner Backup-Strategie. Und ja, und Obsidian ist mir halt eigentlich, ist mir sehr sympathisch, auch wenn es mich ein bisschen stört, dass man halt die Einstellungen und die Plugins, die du in deinem Obsidian haben willst, die musst du, wenn du mehrere Obsidian-Ordner hast, also mehrere Projekte, an denen du mit Obsidian arbeitest, musst du den unsichtbaren Punkt-Obsidian-Ordner, in dem die ganzen Einstellungen gespeichert sind, in diesen anderen Ordner rüberkopieren, damit da eben auch deine Plugins und Theme-Einstellungen und all sowas drin sind. Und das ist irgendwie, ich meine, ich kann es verstehen, weil du halt deine verschiedenen Projekte haben vielleicht verschiedene Bedürfnisse und für das eine brauchst du dieses Plugin, aber nicht für das andere und so. Und dass deshalb diese Sachen nicht global komplett immer in Obsidian verfügbar sind, aber es ist so ein kleiner Nachteil. Aber ich glaube, darüber würde ich drüber wegkommen, weil es ja eigentlich einfach nur, okay, da muss ich was von A nach B kopieren. Das geht schon. Und ja, ich habe mein Finder, den müsste ich dann erst mit wie heißt es? Ich weiß nicht mehr, wie die Datei, wie das Programm heißt. Doch, Onyx. Mit Onyx aufmachen und einstellen, dass unsichtbare Objekte angezeigt werden und dann das kopieren und dann die unsichtbaren Objekte wieder ausmachen, weil das irgendwie völlig unübersichtlich wird, wenn man unsichtbare Objekte einblendet. Aber ich habe eine App, die auf sowas keine Rücksicht nimmt und dann benutze ich einfach die zum Kopieren und das passt dann schon. Ja, also mal gucken, ob ich demnächst anfangen werde, mich mal ans Programmieren zu wagen. Ich hätte schon irgendwie Bock. Dieses Ding zu machen und dann sagen zu können, so guck mal hier. Gucke mal hier. Und da du verwendest, glaube ich, die gleichen Scrivener-Features wie ich, oder? Also du verwendest da auch nicht so wirklich viel dran, oder?
Nö, also wie gesagt, wir hatten ja letztens darüber gesprochen, meine Windows Scrivener Version ist halt auch noch relativ rudimentär, ist halt irgendwie 1.9 oder irgendwie sowas.
Ja, eigentlich sollte Scrivener 3 für dich verfügbar sein.
Ja, das kann durchaus sein. Wie gesagt, das ist halt über die automatische Update-Funktion hat es das bisher nicht abgegradet. Vielleicht müsste ich die Software nochmal komplett deinstallieren und neu installieren. Aber
ja, wahrscheinlich man braucht immer für die neue Version. Also wenn es nicht nur ein Punkt sonst wie viel Upgrade ist, für die neue Version wollen die nochmal Geld. Du kriegst sie dann halt ermäßigt, wenn du eine ältere Version schon hast. Dann kostet es irgendwie ein Drittel weniger oder sowas. Also, ja.
Ja, also von daher, wie gesagt, benutze ich halt immer noch die uralte Windows-Gurke und die hat gar nicht so viele Features. Aber ich finde das eigentlich meistens auch gar nicht so schlimm, weil ich finde halt, also ne, ich will nicht sagen, dass das alles unnütz ist, aber mich überfordert ja irgendwie sehr viele verschiedene Feature auch schnell und deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ich will eigentlich nur meine Dateibäume und mit meinen Szenen und dann so ein paar Recherche-Files und so ein paar Ansichten, Optionen und das mehr benutze ich eigentlich schon fast gar nicht.
Ja, ja, weil dann das wäre dann vielleicht für mich sogar auch noch mehr Motivation, dieses Plugin zu basteln, weil ich dir das dann geben könnte und sagen könnte, guck mal hier, Ela, und das kannst du auch auf dein, das Obsidian kannst du auch auf deinem Handy einstellen und wenn du dann noch SyncThing installierst, dann kannst du auch noch für kostenlos und unbezahlt dein Handy und deinen Rechner miteinander synchronisieren, weil das habe ich nämlich jetzt auch noch installiert, um das zu machen. Weil wenn ich das über Mega machen würde, würde mich das 10 € kosten für die App. Und wenn ich dann irgendwie, ich habe dann versucht, weil ich habe Google Drive, die Google Autosync App für Google Drive habe ich schon gekauft für mein Handy. Aber Google Drive auf dem Desktop ist irgendwie, ist das unschön und das ist irgendwie übergriffig und bla. Und SyncThing ist halt, der sieht die Ordner, die du ihm zeigst und dann synchronisiert er das mit dem anderen Ordner, den du ihm gezeigt hast und ansonsten sitzt er da und tut nichts. Und das ist mir sehr sympathisch, auch wenn ich irgendwie ich habe ihn eingerichtet und das habe ich aber irgendwie, habe ich missverstanden, wie das funktioniert und es war eigentlich ein Wunder, dass das beim ersten Mal funktioniert hat und dann habe ich meinen Rechner nochmal neu gestartet und dann hat es irgendwie nicht mehr funktioniert und dann habe ich es aber richtig installiert und alles richtig eingestellt und jetzt funktioniert es wunderbar und der braucht zwar immer erstmal 5 Minuten, bis er irgendwie das mit dem API-Handshake hinkriegt. Aber das ist ja egal, weil ich meinen Rechner meistens sowieso länger als 5 Minuten anhab. Erst recht, wenn ich irgendwie an Obsidian was arbeiten würde und dann gerne die Dateien von meinem Handy mit denen auf meinem Rechner synchronisiert hätte. Ja, aber da bestünde jedenfalls für dich die Möglichkeit, überall und an jedem Ort auch an dieser Datei, an deinem Buch zu arbeiten. Mhm. Und halt in dem genau gleichen Setting wie bei dir auf dem Rechner.
Mhm. Und, ja, das ist schon ganz praktisch. Ich hatte das, ich habe das ja, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte, für Mittagspause mal irgendwie eine Szene überarbeiten oder halt in der Reha habe ich das auch irgendwie teilweise gemacht. Kopiere ich ja teilweise so szenenweise mal nach Google Docs rüber, weil das kann ich natürlich vom Handy halt auch auf zugreifen. Ja. Die Benutzeroberfläche ist halt nur so ein bisschen Also auch auf dem Handy, finde ich, ist es so ein bisschen
mit Google Docs. Ja, ich meine, es ist halt, also ich
finde es ist okay. Handy
Barebones und ich weiß nicht, was mich stört, ist, wenn du das Ding aufmachst, schmeißt es dir erstmal alles um die Ohren, was du irgendwie kürzlich da hochgeladen hast. Wer will denn sowas sehen? Das ist so eine, vor allem, wenn ich zumindest einstellen könnte, dass, okay, wenn ich das aufmache, dann möchte ich bitte meinen Dateibaum sehen und nicht irgendwie dieses kürzlich hochgeladen und für dich vorgeschlagen und was weiß ich was, sondern ich möchte einfach nur meinen Dateibaum sehen. Und wenn ich kürzlich was hochgeladen habe, dann weiß ich, wo ich es hingeladen habe und dann kann ich da hingehen und egal. Genau.
Ja, aber es ist natürlich immer so ein bisschen, weil ich halt mich weigere, meinen kompletten Text da halt irgendwie immer hochgeladen zu lassen, ist es natürlich dann auch so, wenn ich dann halt vergesse, meine momentane Szene halt irgendwie rüber zu kopieren nach Google Docs, dann kann ich halt von unterwegs da nichts mitmachen, so ist das
genau.
Dann.
Ja, aber mit Obsidian oder überhaupt mit SyncThing, ich meine, du kannst ja auch einfach so SyncThing installieren und da musst du aus Scrivener exportieren. Siehst du, das ist nämlich der Nachteil. Beziehungsweise,
ja,
wenn du die ganz alte
Version immer so mit dem,
hast.
Das ist halt immer mit dem Scrivener-Dings, ne? Weil ja, ich habe ich kann ja von meinem Handy zum Beispiel auch auf meine Dropbox zugreifen. Ah. Das könnte ich ja auch machen. Nur da kann ich halt keine Scrivener-Files mit aufmachen. Das heißt, ich müsste dann halt immer in die exportierten Dateien gehen. Das mache ich zwar eigentlich regelmäßig, aber ne, halt auch nicht alle 10 Minuten.
Also, ja. Ja,
Technik.
Naja. Genau, aber da hättest du dann halt, das wären dann halt einfach Ordner mit Markdown-Dateien drin und die kannst du auch im einfachsten Texteditor aufmachen, den man dir irgendwie um die Ohren schmeißt. Weil das, soweit ich weiß, ist Markdown einfach nur eine Textdatei, an der dran steht so, hallo, hier ist Markdown drin, bitte als Markdown interpretieren. Und das war's schon. Also, ja.
Ja. Technik, die begeistert. Wir haben ja festgestellt, eine neue Scrivener-Version für meinen Rechner gibt's frühestens, wenn die Zirkelchroniken jetzt durch sind, weil ich bin einfach furchtbar faul und wechsle nicht innerhalb von Projekten zu neuer Software, was ja auch der Grund war, warum es irgendwie 5 Jahre gedauert hat, bis ich mal Scrivener installiert habe.
Aber hattest du dir nicht gewünscht,
du mich auch nur irgendwie 20 Mal daran erinnert hast, dass
hättest
ich das
du dir nicht
wollte.
Hättest du dir nicht gewünscht, dass du es 5 Jahre früher installiert hättest?
Also für die erste Überarbeitung von Elysion 1 hätte ich mit Sicherheit weniger graue Haare gehabt. Das ist durchaus korrekt. Für die Versammlung weiß ich gar nicht, ob ich es schon hatte. Ich glaube schon. Ich glaube, das war so, ich glaube, das war so ein bisschen die Ironie an der Sache, dass ich halt für das super komplizierte, ich muss das 5-mal umsortieren, Fantasy-Ding musste ich mit Google Word mit Microsoft Word hantieren und mit Google Docs und bin daran irgendwie fast wahnsinnig geworden. Und dann für die total straight forward, ich habe das einmal so chronologisch runtergeschrieben, Geschichte, die danach kam, hatte ich dann Scrivener, obwohl ich es nicht dringend brauchte. Aber immerhin.
Aha. Naja, so, ich meine, ja. das Schöne an Obsidian ist, also ich bin mir ziemlich sicher, also das müsste auch deine rudimentäre Scrivener-Version haben, dass du hingehst und exportieren und dann Files und ihm da sagen, alles als Markdown-Files exportieren, weil dann hast du nämlich danach genau die Ordnerstruktur, die Obsidian auch will, weil der dann auch die richtigen Namen hinschreibt an die Ordner und an die Dateien, die benennt er dann so, wie sie im Binder heißen, und du musst halt dann nur gucken, dass du deine Notizen, die irgendwie da sind, mit einschließt, damit er auch deine Notizen exportiert, und dann hättest du alles schon für Obsidian da. Aber wie gesagt, es ist ein Plugin, ein Scrivener-like Plugin. Ich würde es Wordflow nennen oder Textflow oder sowas.
Wir haben heute im Forum den, ich weiß nicht, ob es ein Vertipper war oder ob es Absicht war. Auf jeden Fall hatte irgendwer von statt von Tatendrang von Tastendrang geschrieben. Das fand ich sehr schön. Ja, da habe ich gedacht, das möchte ich gerne in meinen aktiven Sprachgebrauch übernehmen. Weil das ist gerade genauso mein Dilemma. Ich würde eigentlich gerne sehr viel an meiner Geschichte arbeiten, aber ich habe keine Zeit. Es kommt mir immer irgendwas anderes dazwischen, was jetzt irgendwie erledigt werden muss. Und dann hat man so Tastendrang irgendwie so. Das fand ich sehr zutreffend.
Das glaube ich, ja. Ich habe dann, wenn du nicht jetzt noch was von dir dazwischen oder ergänzen wollen würdest, hätte ich noch ein weiteres Thema, das so ein bisschen softwaremäßig ist.
Dann lass uns doch kurz die Technikseite irgendwie abfrühstücken, weil da habe ich jetzt weiter so nichts beizutragen. Ich kann halt nur so langweilige Dinge erzählen, wie was ich letzten Monat gemacht habe, aber.
Naja, ich meine, das sind ja auch.
Das vergesse ich auch nicht. Das kann ich auch in 10 Minuten noch erzählen.
Okay. Ich habe danach habe ich noch ein weiteres Thema und dann bin ich fertig mit meinem Monat. aber ja, das aktuelle Thema, was mich gerade sehr begeistert, ist ChatGPT. Hast du von gehört? Wer nicht davon gehört?
Ja, hat, ist das nicht diese AI, die irgendwie demnächst irgendwie Skynet ersetzt und uns alle umbringt oder so?
Genau,
Art. Ich hätte da sowas gehört.
Ja, es ist halt eine vortrainierte AI. Das heißt, die haben bevor sie auf die Welt losgelassen haben, haben sie ihr beigebracht, dass Rassismus und Sexismus und irgendwie Genozidleugnung und sowas alles, das sind alles No-Nos. Und irgendwie Kinderpornos sind auch schlecht. Und wenn du halt irgendwie anfängst, weil als Hase dann von ChatGPT erzählt hat, und halt auch so meinte, ja, der ist vortrainiert und der ist brav und artig, habe ich ihm gesagt, dann frag doch mal ChatGPT, wer die Herrenrasse ist. Und ChatGPT hat dann sehr schön aus der Internationalen Deklaration der Menschenrechte zitiert, dass es keine Herrenrasse gibt und dass alle Menschen gleichermaßen sind, und irgendwie war sehr brav und habe dann noch ein paar Mal irgendwie versucht, ChatGPT in Verlegenheit zu bringen, aber er hat sich immer sehr eloquent und man möchte sagen, politisch korrekt, aber in einer positive Art und Weise, politisch korrekt geantwortet, was mich dann sehr erfreut hat. Und seitdem ist ChatGPT eigentlich mein bester Freund, wenn es um Recherche geht. Bist du noch dran?
Ja, ich höre dich.
Okay, du warst nur so still.
Ich bin erstaunt, weil, ne, wie gesagt, ja, also bisher, man hört ja oft einfach nur so AI böse, wobei ne, wahrscheinlich noch ein Unterschied besteht zwischen AI-Text und AI-Kunst, aber
naja,
daher höre ich dir jetzt sehr gebannt zu.
Du kannst ChatGPT auch sagen, schlag mir mal einen Plot für einen Krimi-Roman vor. Und dann macht er das auch. Und jetzt sind irgendwie alle in heller Panik, dass irgendwann ChatGPT all unsere Bücher schreibt.
Ja, aber denke, das ist doch dann mehr so ein, schlag mir mal einen Plot für einen Krimi vor. So, es gibt da ein Mordopfer und jemand war's und zwischendurch gibt's irgendwie falsche Hinweise. Fuck, wir haben alle und wir werden alle sterben. Und ich mir denke, ja.
Ja, naja, ich meine, wir werden sehen, wie das dann mal wird, ob ChatGPT irgendwann mal als Autor auf einem Roman steht. Ich meine, soll er sich selbst verwirklichen? Das ist doch schön. Und soll er meinetwegen den Markt mit seinen Büchern überschwemmen und uns alle arbeitslos machen?
Solange er nichts von anderen Leuten plagiiert, ohne dass sie dazu ja Einverständnis gegeben haben, ist das ja auch, glaube ich, alles nicht so das Ding. Problem mit AI-Kunst ist ja eher so ein ethisches, weil es halt so ein bisschen sehr Diebstahl ist.
Ja, das ist halt der Punkt. Solange das noch trainiert wird, ist halt die, ich meine, ne, wo sind wir Menschen? Wir haben so viel über Originalität diskutiert und dass es das eigentlich nicht gibt. Und es gibt nur irgendwie so einen gewissen gefühlten Unterschied zwischen der inspirierten Kreativität von Menschen und der inspirierten Kreativität von einer AI, weil wie viel Kreativität ist in der Datensynthese drin, die so eine AI macht? Und wie viel Kreativität ist in der Datensynthese drin, die wir Menschen machen? Ich meine, wir sind ja auch nur Computer. Wir sind natürliche Intelligenzen, aber der einzige Unterschied zwischen einer künstlichen Intelligenz und unserer Intelligenz ist, dass wir die irgendwie in unserem Fleischrechner, den wir in unserem kleinen Knochenhütchen mit uns rumtragen, dass das Substrat ist, auf dem unsere Intelligenz basiert und nicht irgendwie Silikon. Naja, aber wie dem auch sei.
Wie dem auch sei, wir wollten jetzt nicht in Philosophie-Seminare abdriften. Du wolltest uns erzählen, wie das für Recherche funktioniert.
Genau, ich mache dann hier nochmal ein zusätzliches Bookmark, das Recherche heißt, falls jemand die kurze Diskussion überspringen möchte. Mit ChatGPT zu recherchieren ist ein absoluter Traum. Weil ich musste natürlich jetzt recherchieren, wie ist denn das mit Moorleichen? Ne? Wie ist denn das? So, ne?
Dinge, und dann in deinem Browserverlauf auftauchen, wo man sich denkt, hoffentlich guckt da nie jemand drauf.
Genau, aber jetzt frag mal Google, wie lange das irgendwie dauert, bis sich die Haut einer Leiche in einem Torfmoor dunkel verfärbt. Frag das mal Google. Ich habe versucht, das Google zu fragen und Google sagt mir, ich meine, der Niedergang von Google und dass Google eigentlich nur noch eine Schnittstelle für Reddit ist, weil alles andere ist sowieso und SEO und bla bla bla. Aber ja, frag Google mal, dann erzählt dir das, ja, es gibt Moorleichen und guck mal, Moorleichen entstehen so und hier sind Moorleichen und da sind Moorleichen und dort sind Moorleichen und hier sind irgendwie Dokus über Moorleichen und YouTube-Videos über Moorleichen und die YouTube-Videos über Moorleichen habe ich alle schon gesehen und das ist alles nur irgendwie so History Channel und oh, Moorleichen und mysteriöse Mord, war da ein Serienkiller unterwegs, oh, unsere Pathologin macht sich auf die Reise in die Vergangenheit und ist völlig hin und weg, wenn sie dann neben diesen ledrifizierten, mumifizierten Überreste eines Bronzezeitmenschen stehen und sagen, oh ja, toll und Mann, sieht wirklich total gut aus und so. Und ihr so denkt so, ich will Informationen von dir. Hör mir auf mit deinem Emotionsgemache und deinem Glitzer, Blinky, Blinky. Ich will einfach nur nackte, kalte Informationen. Oh ja, und dann fragst du ChatGPT, hey ChatGPT, wie lange dauert's denn? GPT, ich sag's immer falsch rum, P steht für
Pre-Tent. Das ist auch ein sperriger Name, wir müssen irgendwie einen niedlicheren, also wenn sich das irgendwie durchsetzen soll, das Ding, dann braucht es irgendwie einen niedlicheren Namen, dann muss das irgendwie, keine Ahnung, Barry heißen oder so, weil das Akronyme sind nicht niedlich. Akronyme klingen nach irgendwas, was dich umbringen will.
Ich nenne ihn, nennen wir ihn Chatty. Es klingt bescheuert. Aber jedenfalls, dann fragst du die kleine AI, hey kleine AI, wie lange dauert es denn, bis sich die Haut von einer Leiche im Moor, bis die dunkler wird und bis die anfängt zu gerben? Und dann antwortet ChatGPT auf diese Frage. Und erklärt dir, ja, das dauert und das hängt von den Umständen an ob und irgendwie vom pH-Wert und bladibla, Umwelteinflüsse, Temperatur, lalala. Und du kannst dann natürlich hingehen und du kannst ChatGPT die Antwort nochmal generieren lassen. Und er hat jetzt bisher die Male, wo ich das gemacht habe, hat er mir beim zweiten Mal immer eine andere Antwort gegeben. Und zum Teil habe ich auch Fragen gestellt, die auf Ja oder Nein, also ich habe ihn gefragt, kann eine Moorleiche mit einem kürzlich getöteten Menschen verwechselt werden? Und zuerst sagte er so, nee, das ist überhaupt völlig ausgeschlossen, also das ist total anders. Dann habe ich das nochmal generieren lassen, dann sagte er, ja, das kommt, kann auf jeden Fall vorkommen. Und ich muss sagen, so, okay, ja, es gibt also unterschiedliche Meinungen dazu. Aber es war halt immer noch so,
dass... Mixed Reviews.
Genau, aber es war halt immer noch so, dass die grundlegenden Informationen, die auf dieses Ja bzw. Nein gefolgt sind, im Grunde die gleichen waren. Und dass halt sich die eine Antwort auf irgendwie eine sehr gut erhaltene Moorleiche bezieht, die irgendwie in bestimmten Umständen gefunden wurde, und das andere halt auf, ich meine, es gibt auch Moorleichen, die sehen aus wie so ein Stück gefaltetes Leder, und die für ein modernes Mordopfer zu halten, ist eher unwahrscheinlich. Und das war einfach eine sehr schöne Erfahrung, einfach diese Frage da rein zu tippen und eine Antwort zu kriegen und nicht dazwischen irgendwie stundenlang über Google zu scrollen und dann nur diese kleinen Ausschnitte, Textausschnitte zu sehen, um anhand derer man irgendwie dann evaluieren muss, ist das jetzt wirklich ein Text mit der Information, die ich brauche oder nicht, die ich suche, und dann musst du irgendwie ewig rum, und manchmal stimmt der Text auch nicht mit dem überein, was in der Seite selber dann steht, und es ist super anstrengend, und diese kleine AI ist super nett und hilfsbereit und sagt dir einfach, was du wissen willst, und das kann ich echt vor allem Autorinnen, weil ich meine, gut, es gibt viele Sachen, da gehst du einfach auf Wikipedia. So, wenn du wissen willst, was sind Moorleichen, gehst du auf Wikipedia, gibt's einen Moorleiche, und dann sagt dir Wikipedia alles, was du jemals über Moorleichen wissen wolltest, wenn du so ein Otto-Normalverbraucher bist. Aber als Autorin brauchst du halt so Informationen, wie wenn jetzt eine frische Leiche in so ein Moor reinfallen würde, ab welchem Punkt sähe die so aus wie Töll und Mann? Wie lange müsste die da drin liegen, damit die aussieht wie Schuhleder? Ja. Und ne, und das ist halt eine Frage, die, wenn du die per Google beantworten willst, ich meine, du kannst dann vielleicht irgendwie versuchen, so einen Moorleichenforscher irgendwie ans Telefon zu kriegen, aber da brauchst du dann eigentlich auch eher Forscher, die sich damit beschäftigen, diese Umstände zu rekreieren, und das sind dann wahrscheinlich eher irgendwelche Chemiker, und dann musst du rausfinden, wer könnte das denn sein, und dann kriegst du irgendwelche wissenschaftlichen Papers und was weiß ich was. Und ich meine, das Schöne ist ja auch, dass, okay, in der Schriftstellerei kann man schon auch, es ist sehr realitätsnah und gut recherchiert haben wollen. Aber es ist jetzt, man braucht nicht das Level an Zuverlässigkeit und an wissenschaftlichem Rigor, wie man das irgendwie brauchen würde, wenn man jetzt eine wissenschaftliche Abhandlung schreiben würde oder irgendwie ein Sachbuch oder sowas. Das heißt, da ist so ein bisschen Wiggle Room. Und wenn du sagst so, ja, es könnte schon möglich sein, dass da irgendwie eine Verwechslung stattfindet, dann denke ich mir als Autorin, ja, das reicht. Meine Geschichte steckt voll von unwahrscheinlichen Dingen. Dieses eine unwahrscheinliche Ding da noch mit reinzutun, wird mir schon passen. Und dafür ist halt ChatGPT, das P steht für Pre-Trained. Transformer.
Können wir nicht einfach PT nennen?
PT.
Okay. Ich finde, PT ist doch irgendwie.
Ja, weil der Typ mit den Samantha Carter jetzt in Stargate Staffel 9 oder 8 oder so heiraten will, der heißt Pete, und ich kann den Typen nicht ausstehen. Der Typ ist absolut grauenvoll.
Das ist natürlich ein weirdly specific Hiccup. Den kann ich jetzt natürlich nicht vorhergesehen haben, ohne die Serie zu kennen.
Ja.
Na gut.
Naja, egal. Aber jedenfalls der Chatbot. Chat-Akronym. Chat-Konsonanten. Der Chat-Konsonant-AI-Bot-Dings jedenfalls.
Ja, vielleicht muss ich das dann auch mal ausprobieren, weil letztens ist es mir tatsächlich nicht gelungen, bei Google und Wikipedia rauszufinden, wofür so komische Henkelkörbe, oder vielleicht waren es auch Kessel, keine Ahnung, in der Heraldik stehen, weil ich halt irgendwie so ein Wappen hatte, und auf dem einen war so ein Löwe und eine Burg drauf. Und da habe ich gedacht, ja, das macht, ne? Ja, das sieht irgendwie aus wie so ein Wappenschild. Da ist so ein Löwe drauf und so ein Burgding und so ein Schwert und so. Und das macht irgendwie Sinn. Aber dann hatte ich irgendwie das andere Wappen, das halt dummerweise das Wappen einer meiner wichtigeren Charaktere ist, weil auch da, diese Familie gibt's halt. Ich habe mir zwar diese Figur ausgedacht, aber die Familie und die Geschichte und die Herkunft dieser Familie gibt's halt. Und die haben halt auch ein Wappen. Und da sind zwei von diesen blöden Henkelkörben drauf. Und ich habe keine Ahnung, was mir das sagen soll. Ich habe dann bei Wikipedia rausgefunden, in der italienischen Ausprägung der Familie, weil die hat so ein...
Ja,
warte, ich kommt hab, irgendwie aus... Ja?
In der Heraldik können Töpfe oder Körbe als Wappenfiguren vorkommen. Oft werden sie als Symbol für Handel, Gewerbe oder Fruchtbarkeit verwendet. Ein einzelner Korb oder Topf kann auch als redendes Wappen verwendet werden, wenn er beispielsweise im Familiennamen vorkommt, zum Beispiel Korbmann. Das heißt Handel, nee. Gewerbe, Fruchtbarkeit.
Ja, was ich dann witzig finde, ist halt irgendwie, ne, also ich hab ja manchmal nichts gegen so ein kleines Wikipedia-Recherche-Kaninchenloch. Ne? Also das ist ja nicht so, dass ich das irgendwie prinzipiell ablehne. Mal über sowas, was ich eigentlich nur für so einen Nebensatz brauchte. Das ist manchmal so ein bisschen nervig, aber ne, ist halt in historischer Kulisse halt, kommt das schon manchmal vor, dass du halt Sachen für so einen Nebensatz musst du das mal kurz nachgucken, wie das aussah. Einfach nur für so eine Beschreibung, ne? Und dann fällst du in so ein Kaninchenloch und guckst irgendwie eine halbe Stunde später hoch und denkst dir so, diese Dinge wusste ich alle nicht, bringen mich alle nicht weiter. Aber immerhin weiß ich das jetzt. Fand ich dann irgendwie witzig, weil na, die Familie kommt halt aus dem spanischen Raum, aber hat irgendwie eine südfranzösische, seine südfranzösische Abspaltung, wo jetzt halt meine fiktionale Vicomtesse halt auch her ist, und hat halt aber auch eine neapolitanische Abspaltung, also Italien. Mhm. Und das italienische Wappen hat halt diese Henkelkörbe und da gucken halt an beiden Seiten Schlangen raus. Wo ich dann irgendwie dachte, das finde ich auch irgendwie faszinierend. Ich meine, die Simpsons haben mein Hirn kaputt gemacht. Von daher war bei mir sofort das Simpsons-Zitat im Kopf, als königlicher Hofarzt ist das meine Meinung, dass ihr Schoß mit Schlangen angefüllt ist. Was ja dann auch schon wieder irgendwie so ein bisschen zu dem Fruchtbarkeitsgedöns irgendwie passen würde. Aber ja,
ja, aber jedenfalls hat ChatGPT deine Frage beantwortet.
Ja, zumindest weiß ich jetzt so ein bisschen was, weil, ne, wie gesagt, das ist halt, da habe ich tatsächlich auch im letzten Monat so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe mir im letzten Monat so ein paar Gedanken gemacht zu dem ganzen Themenkomplex von historischer Fantasy, weil ich mich gefragt habe, ob ich Nachworte für meine Bücher, also für die einzelnen Teile, haben will. Also zum einen, ob ich mir die Mühe machen will, welche zu schreiben, aber zum anderen auch, ob ich das irgendwie sinnvoll finde, weil es halt schon ab und zu so ist, ne, dass man sich halt irgendwie bei Twitter rumtreibt und dass dann halt irgendwie wieder mal die alte Kuh durchs Dorf getrieben wird, dass halt in diesem Historienroman passiert das und das und das ist total historisch unkorrekt und bla. Mhm. Und ich denke, ja, bei manchen Dingen nervt mich das auch. Also wenn die Leute im Mittelalter, also ich habe letztens eine Leseprobe zugemacht, weil das Buch spielte 1400 irgendwas und der eine Charakter sagt zu dem anderen Charakter, schon okay, ist nicht so schlimm. Und ich dachte, nein. Mhm. Nein. Ist so ein persönliches Ding, kann man anders sehen, aber nee, war jetzt für mich atmosphärisch an dem Punkt irgendwie gestorben. Aber bei manchen Sachen denke ich mir halt auch so, ja, okay, dann gab's halt dieses Ding, was diese Leute da in dieser Szene verwenden, halt theoretisch erst 50 Jahre später. Aha. Oh nein.
Ja.
Weil, ich meine, ich bin Historiker, ich habe den Scheiß studiert, ja, und ich weiß, wie man recherchiert, ich weiß auch, wie man sich zu Tode recherchiert. Ja, ich habe so eine halb angefangene, nur aus Gründen der Vertragsnichtverlängerung nicht beendete Promotion in der Hinterhand, ja. Es ist nicht so, dass ich nicht wüsste, wie das geht. Es ist auch nicht so, als würde ich nicht denken, dass das für Wissenschaft tatsächlich wichtig ist, vernünftig zu recherchieren. Es ist halt nur so, dass es mich für Unterhaltungsmedien einfach manchmal völlig nervt, wie sehr Leute sich darauf einen abbrechen wollen, dass sie es ja besser wissen. Und ich denke, ja, toll.
Wir waren so sehr damit beschäftigt, rauszufinden, ob wir es können, dass wir nie innegehalten haben und zu fragen, ob wir es sollten.
Ja, ich denke mir so, okay, wenn das halt deine Pet Peeves sind, von mir aus. Ne? Mhm. Ich konsumiere ja zum Beispiel auch keine Fiktion über die Tudors. Einfach nur, weil ich mir das nicht antue. Mhm. Weil ich weiß, das regt mich nur auf.
Ja.
Okay, fein. Genau. Ich kann das nachvollziehen. So.
Ja.
Diese Anspruchshaltung, irgendwie ein Unterhaltungswerk hat halt irgendwie so perfekt recherchiert zu sein, wie halt irgendwie eine historisch-wissenschaftliche Abhandlung, hat sich mir halt noch nie erschlossen. Deswegen habe ich von Anfang an festgehalten, okay, wir machen historische Fantasy. Damit überhaupt niemand irgendwie die Erwartungshaltung erwecken könnte, dass das irgendwie, ne, ich will halt Zombie-Soldaten haben. Aber ich weiß ganz genau, dass es immer diese Leute gibt, die halt sagen, ja, Zombie-Soldaten sind ja eine Sache, aber dass die Leute irgendwie eine Nähmaschine haben, obwohl die erst 30 Jahre später erfunden wurde, da hört meine Suspension of Disbelief ja nun wirklich auf. Und denke so, ja, fein, super, herzlichen Glückwunsch, interessiert mich nicht. Und von daher habe ich mich gefragt, ob ich Nachworte schreiben will. Aber nicht nur, um halt darauf hinzuweisen, Kinder, das ist fiktional. Diese Leute gab's theoretisch, ja, aber das sind meine Versionen dieser Leute. Ich kannte die nicht. Ich habe mir nur was ausgedacht.
Willst du wirklich so viel Threat Modeling in dein Buch integrieren? Ich weiß ja nicht.
Nee, das hat nichts mit Threat Modeling zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich es als Leserin teilweise spannend finde, solche Nachwörter zu lesen in historischen Romanen, weil ich dann zumindestens, weil ich dann nochmal erklären kann, so ja, diese Leute gab's wirklich. Diese Dinge sind auch tatsächlich so passiert. Das habe ich mir dazu ausgedacht, weil ich es lustig fand. Ich finde das halt einfach, manchmal als Leserin finde ich sowas ganz spannend.
Ja, nee.
Und dann habe ich mich gefragt, will ich mir trotzdem irgendwie diese Arbeit machen? Weil eigentlich bin ich auch faul.
Naja, ich meine, vielleicht reizt es dich am Ende dann doch, das zu machen. Ich habe jedenfalls jetzt auch noch ChatGPT gefragt, was Schlangen in der Heraldik bedeuten. Und er hat mir die verschiedenen Bedeutungen gesagt und auch, was die Form der Schlange und die Farbe der Schlange bedeutet. Also
ja, aber wahrscheinlich muss man die Schlange mit dem Korb kombinieren, weil ne, eine Schlange alleine ist ja wahrscheinlich noch mal was anderes.
Die Schlange in Interaktion mit Gegenständen wird auch erklärt. Also ich kann dir das nachher mal in den Dings kopieren und dann kannst du dir auch den Kontext angucken, weil die Schlange kann auch für Handel stehen, die kann aber auch für List stehen, die kann als Äskulap-Schlange für Heilkunst stehen, als Ouroboros, als Zeichen für die Unendlichkeit, und die Farbe spielt halt auch eine Rolle. Also ich denke mal, wenn du dir das Wappen in Farbe anguckst, wird es deine Frage wohl auch noch eher beantworten.
Es war jetzt für mich nur so ein kleines Kaninchenloch, weil das neapolitanische Wappen war jetzt halt einfach nur so das gibt's also auch. Das war so, um zu illustrieren, dass manchmal sind ja so diese Querverweise zu Dingen, die eigentlich für die Geschichte einen dann gar nicht weiterbringen, aber die man jetzt halt mal zufällig irgendwie trotzdem wahrgenommen hat in diesem Kontext, sind ja nicht immer furchtbar, ne? Also manchmal ist das ja auch ganz lustig.
Genau, ja, aber jedenfalls wollte ich dir jetzt damit demonstrieren, dass ich irgendwie hier mit in 5 Minuten diese ganze Frage beantworten konnte.
Ja, wie gesagt, es ist halt so das Ding, ne? Es ist halt beantwortet genug, dass man es halt für eine Szene verwenden kann.
Genau.
Ich hatte jetzt in der Szene, in der es dann ging, weil ich halt irgendwann einfach keinen Bock mehr hatte, mich bei Wikipedia noch weiter rumzuscrollen, und dann hast du halt irgendwie natürlich auch Heraldikseiten, aber da musst du dann auch irgendwie, ne, und dann kannst du so, ne, sollte ich nicht vielleicht irgendwie einen Heraldik-Experten anrufen? Habe ich dann für die Szene, und vielleicht ändere ich das noch jetzt mit den Infos des lieben Chatties. Ne, unseres lieben Chatbots, habe ich mich einfach rausgeredet, dass meine Ich-Erzählerin das auch nicht weiß, wofür diese Dinger stehen. Die sind halt einfach auf dem Wappen und man hat es ihr nie erklärt. War nicht auch irgendwie eine ganz gute Idee, weil ne, manchmal ist es auch einfach so, dass die Charaktere das auch nicht wissen müssen, weil ich das nicht wissen kann oder beziehungsweise weil ich das nicht rausgefunden habe. Aber ja, das war jedenfalls so eine generelle Überlegung. Von daher passte das jetzt thematisch ganz gut, weil ich halt irgendwie auch so über diesen ganzen Themenkomplex irgendwie historische Fantasy nachgedacht habe und was da halt so, dass man halt schon so ein bisschen auch Erwartungsmanagement betreiben muss, glaube ich. weil ich weiß, ich will halt so, also ich glaube, also was heißt, ich will solche Leute nicht, aber ich glaube halt nicht, dass jemand, der halt wirklich zu 100% historische Authentizität erwartet in seiner Fiktion, wo ich als Historiker fast lachend zusammenbreche, weil mir immer noch keiner erklärt hat, was das sein soll, der wird mit meiner Geschichte nicht glücklich werden.
Ja.
Weil ich halt auch teilweise nicht, also mit Absicht nicht weitergehe als Wikipedia-Artikel, weil ich halt einfach also den Leuten, die halt irgendwie sich denken, das ist ein interessanter Name, wer war denn diese Person? Ich einfach mal davon ausgehe, wenn die dann halt irgendwie googeln, wer war denn Kardinal Mazarin oder so, dass die halt irgendwie erstmal bei Wikipedia landen. Und ich persönlich finde es immer ganz lustig und deswegen habe ich das für die Versammlung damals auch schon so gemacht, mich halt vor allen Dingen auf Kleinigkeiten in der Charakterisierung zu beschränken, die man halt in einer einfachen Google-Suche halt relativ schnell rausfinden kann. Mhm. Weil ich persönlich hätte da sehr viel Spaß dran, festzustellen, so, oh ja, guck mal, das stimmt tatsächlich. Aber in dieser Geschichte ist es jetzt halt so, ja, das stimmte tatsächlich, aber wir haben es jetzt halt in einen anderen, ne, wir haben es jetzt halt für diesen Kontext dieser fiktionalen Geschichte verwendet. Aber ich erwarte nicht, dass Leute da und Sachbücher zu konsumieren müssen. Und ich hab's, also sorry, das klingt jetzt wirklich negativ, aber ich hab's auch nicht nötig, raushängen zu lassen, dass ich Sachbücher lesen kann. Ich muss das niemandem beweisen. Ich habe einen Uni-Abschluss, auf dem das draufsteht. Und deswegen brauche ich mir auch keinen darauf abbrechen, halt irgendwie super obskure Quellen in meine Fiktion einzubauen. Das ist halt so, warum? Es ist für die Geschichte meistens total irrelevant.
Ja.
Und am Ende, ne, da haben wir schon sehr oft drüber gesprochen, wenn du sehr viel obskuren Kram recherchierst, der im Zweifelsfall mit der Geschichte, die du erzählen willst, überhaupt nicht so viel zu tun hat, dann führst du dich nur in Gefahr, das halt alles infodumpig irgendwo abzuladen, weil du hast es ja jetzt recherchiert, dann muss es ja irgendwo untergebracht werden.
So ist das. So ist das.
Also genau. Ich denke, ich werde tatsächlich, also ich bin momentan, ne, wie gesagt, bin ich der, also ich habe zuerst gedacht, vielleicht mache ich nur ein Nachwort für den fünften Teil, aber danach ist mir aufgefallen, was man ja in so Nachworten auch ganz nett machen kann, was ich halt auch immer als Leserin ganz nett finde, ist halt so, ne, für die historischen Begebenheiten, die halt behandelt werden, einfach mal zu sagen, so ja, diese Leute gab es wirklich und diese Umstände waren auch wirklich so und wie ist das dann weitergegangen, ne, so.
Ja.
Was halt über den Kontext der Geschichte natürlich sowieso hinausgeht, aber ne, auch einfach mal so ein bisschen so, ja, und dann dann später war das halt so. Und das ist ja auch sowas, ne? Für so ein Nachwort musst du jetzt nicht unbedingt recherchieren wie für eine Dissertation. Da schreibst du einfach rein, so ja, und dann entwickelte sich dieser Konflikt irgendwann so und so und irgendwann haben sie ihren Frieden mit der Krone gemacht und fein. Da musst du jetzt nicht 95.000 Bücher lesen, wie diese politischen Verhandlungen gelaufen sind. Naja, das kam mir, dieser ganze Themenkomplex kam mir halt irgendwie jetzt so, weil ich jetzt angefangen habe, am dritten Teil zu arbeiten, wo es halt um die Belagerung einer Stadt gehen wird. Allerdings nicht die historisch entscheidende Belagerung einer anderen Stadt, die es tatsächlich gab in diesem Konflikt, um den es geht. Ich habe einfach eine andere Stadt genommen und habe das Ganze ein halbes Jahr nach vorne verlegt, weil mir das sonst von meiner Timeline für den Rest meiner Geschichte nicht passte. Auch das so eine Sache, ne? Weil so diese historische Schlacht findet im Dezember statt. Ich bin aber mit meiner In-Time-Timeline irgendwo im Frühjahr. Das heißt, ich müsste mir jetzt entweder überlegen, dass meine Charaktere irgendwie das ganze Jahr lang rumsitzen und Däumchen drehen, was für so eine fiktionale Spannungskurve so ein bisschen tödlich ist. Aber in der Realität halt ab und zu schon mal so passiert. In der Realität ist es ab und zu so, dass Leute halt irgendwie ein halbes Jahr lang irgendwie Däumchen drehen, weil sie halt irgendwie, ne, ihre Soldaten ihnen weggelaufen sind, weil die ihre Felder bestellen müssen. Oder, weiß ich nicht, der General keinen Bock mehr hatte irgendwie auf die Kampagne und stattdessen halt irgendwie ein paar Monate jagen gehen wollte auf seinem Lustschlösschen irgendwo im Hinterland. Das sind halt Dinge, die in der historischen Kriegsführung schon mal passieren. Das ist aber für einen fiktionalen Kontext überhaupt nicht überhaupt nicht brauchbar, weil Fiktion und Realität halt manchmal nichts miteinander gemeinsam haben. Mhm. Und Realität nicht nach Drei-Akt-Struktur funktioniert. Und ja, auch keine besonders geile Spannungskurve hat. Und deswegen habe ich dann halt gedacht, gut, dann brauche ich halt irgendwie noch eine weitere Begebenheit in diesem ja andauernden Konflikt, theoretisch, und habe jetzt beschlossen, okay, es gibt halt ein Vorgeplänkel zu dieser Schlacht, die dann irgendwann, werde ich wahrscheinlich später irgendwo in einem Nebensatz erwähnen, dass die stattgefunden hat, irgendwann im Dezember. Und das verlegen wir jetzt halt einfach in den Mai, weil das für meine Timeline sonst nicht funktioniert. Auch da, ne, so. Es muss halt, und da ist mir das aber dann tatsächlich irgendwie das erste Mal aufgefallen, dass ich dachte, ach naja, eigentlich wäre es ja ganz lustig, so ein Nachwort zu haben, wo man halt sagen würde, so ja, es gab halt verschiedene Konflikte, also so Konfliktherde in diesem länger andauernden Aufstand, Bürgerkrieg, wie auch immer man das jetzt nennen will. Mhm. Das war eigentlich keine davon, aber ich habe mich halt irgendwie bei Versatzstücken und halt Begebenheiten aus einer späteren Schlacht bedient, weil das halt irgendwie so war und bla. Mhm. Ja. Ich persönlich finde sowas immer ganz lustig. Ja. Ich weiß nicht, ob es irgendwen anderes interessieren wird. Das kann ich vielleicht eventuell dann auch in der Beta-Phase nochmal irgendwie andere Leute fragen, ob die das irgendwie interessant gefunden hätten, sowas zu lesen. Aber ja, da kam ich halt auch wieder darauf, weil ne, für einen fiktionalen Kontext musst du es halt recherchieren, ja. Aber es muss halt nicht in Stein gemeißelt werden können. Diesen Anspruch finde ich unnötig.
Ja.
So.
Genau.
Habe ich noch irgendwas anderes zu erzählen? Ach so, ja, bevor ich angefangen habe, weil ich sehr gelangweilt war und endlich wieder was Neues schreiben wollte, habe ich mich tatsächlich durchgerungen, Teil 1 und Teil 2 zu überarbeiten.
Aha.
Eigentlich hatte ich überlegt, diesen Schritt zu überspringen, weil ich ausnahmsweise einmal in meinem Leben überhaupt keinen Bock auf Überarbeiten hatte. Mhm. Also normalerweise mag ich Überarbeiten sehr, wir wissen das, wir haben das in den letzten 5 Jahren immer wieder erzählt.
Mhm.
Aber ausnahmsweise hatte ich mal überhaupt keinen Bock dazu. Ich glaube, das lag aber einfach auch nur daran, dass ich jetzt halt diese lange Pause hatte im Dezember und Januar und einfach irgendwie Hummeln im Arsch hatte und einfach mal wieder was machen wollte. So. Und dann fühlte es sich halt irgendwie das neue shiny Ding jetzt irgendwie anzufangen. Vor allen Dingen, weil ich halt natürlich hoffte, dass jetzt der dritte Teil mir auch einfacher von der Hand gehen würde, weil es da halt wieder sehr plotlastig wird. Das sind auch so Dinge, ne, wenn du halt endlich da angekommen bist, wo du halt wieder so ein bisschen so zu dem kommst, was du jetzt halt irgendwie machen wolltest, ist halt auch immer so eine Sache. Aber ich habe mich tatsächlich dazu durchgerungen, die anderen beiden Teile zumindest mal drüber zu lesen, wenn auch keine tiefgreifenden entwicklungstechnischen Überarbeitungen oder sowas zu machen. Und in Teil 1 war das tatsächlich insofern ganz angenehm, den bereite ich ja quasi schon auf die Beta vor, weil da ist ja die Alpha schon mal gemacht. Und da habe ich ja auch noch relativ, also was heißt viele, aber da habe ich tatsächlich noch einige grundlegende Änderungen halt irgendwie vorgenommen. Und die hatte ich schon wieder vergessen. Mhm. Ich glaube, das hatte ich dir zwischendurch auch mal erzählt, dass ich zwischendurch wieder vergessen hatte, dass ich da irgendwie neue Szenen eingefügt hatte und so, die halt vorher gar nicht da waren. Und dann habe ich die so gelesen und habe mir gedacht, ach, das passiert da auch? Ist ja krass. Das ist ja irgendwie niedlich. Nahm ich mal als gutes Zeichen, dass ich mich selber plötzlich sehr unterhalten fühlte und dann halt irgendwie dachte so, oh, das ist jetzt aber spannend, jetzt will ich aber mal weiterlesen. Alter, du hast das selber schon 350 Mal gelesen, du weißt, wie es ausgeht. Mhm. Aber fand ich halt irgendwie lustig. Teil 2 war nicht ganz so erfolgreich, da habe ich für mein zukünftiges Ich, was halt irgendwie die nächste Überarbeitung machen wird, so hilfreiche Hinweise hinterlassen wie Spannungskurve, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen.
Aha.
Für die mich mein zukünftiges Ich wahrscheinlich hassen wird. Aber das habe ich jetzt so ein bisschen, das habe ich jetzt so ein bisschen aus meinem Hirn in dein Hirn outgesourced, weil das kannst du jetzt erstmal lesen und dann kannst du mir sagen, ob es tatsächlich so schlimm ist, wie ich denke, dass es ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, der war ja auch noch gar nicht durch die Alpha. Also.
Nee, aber ne, das war halt so, dass ich mir dachte, ja, wahrscheinlich muss man da noch relativ viel dran machen, was aber auch logisch ist, es ist eine Rohfassung.
Ja.
Ne? So. Mir fällt aber gerade nicht ein, wie und was und warum und überhaupt. Und deswegen habe ich das dann nur so abgeklopft darauf hin, dass man es einigermaßen lesen kann und habe das jetzt aus meinem Gehirn outgesourced. Und dann habe ich den dritten Teil angefangen und habe festgestellt, und das habe ich dir auch schon erzählt. Es tut mir leid, dass du dich jetzt furchtbar langweilst, weil ich einfach so viele Sachen erzähle, die du schon weißt.
Das ist okay.
Habe festgestellt, dass mich Verbformen fertig machen.
Okay.
Weil ich hatte die Idee, und ich finde die Idee weiterhin großartig, den dritten Teil, also den Prolog, es gibt ja immer so, die ersten paar Szenen sind ja immer eher so ein bisschen Einführung und wo sind wir jetzt überhaupt und was ist jetzt in dem letzten Teil passiert und so. Das ist halt so eine Sache, die ich festgestellt habe beim Serienschreiben, ist das halt so, man muss ja halt erstmal wieder reinkommen.
Mhm.
Also so, sowohl ich als dann halt auch später Lesende, würde ich jetzt mal annehmen. Und hatte dann die Idee, so die erste Szene im dritten Teil soll eine Rückblende sein.
Mhm.
So eine erinnerte Szene aus Blanches Ausbildung. Weil wir hören halt sehr viel davon, wie es halt ist, ne, wenn man halt für den Zirkel unterwegs ist. Und bla, hier Auftrag und hier, das haben wir ja im Zirkel gelernt. Und das haben wir auch im Zirkel gelernt und bla. Habe ich gedacht, gut, machen wir mal Butter bei die Fische und zeigen wir mal, wie denn so eine Ausbildung im Zirkel tatsächlich funktioniert. Beziehungsweise eine Szene daraus. Und so garniert mit so ein paar, ne, Charakteren und so. Und habe mich dann dazu entschieden, dass die erste Szene eine Rückblende-Szene sein soll. Habe dann gedacht, okay, normalerweise schreibe ich ja in der dritten Person Vergangenheit. Habe aber meistens, also eigentlich in jedem Buch bisher, immer eine Szene im Präsens mindestens drin gehabt. Weil das immer irgendwelche Traumsequenzen sind oder so. Ja, ich bin so klischeehaft. Ich weiß es nicht. Es ist einfach so. Und
ja, es funktioniert aber auch einfach.
Die sind halt meistens dann im Präsens. Und das ist halt irgendwie so ein Feature inzwischen, dass ich inzwischen schon fast davon ausgehe, ich werde nie wieder ein Buch schreiben, wo das nicht vorkommt, weil es ist fast schon so ein Signaturding.
Mhm.
Und dann habe ich mir gedacht, so, dann wäre das doch jetzt aber logisch, wenn ich jetzt in der ersten Person Präsens schreibe, wenn meine Rückblende-Szene in der Vergangenheitsform geschrieben wäre. Ne? So. Damit es halt auch irgendwie damit man halt auch irgendwie gleich merkt, okay, hier ist was anders.
Mhm.
Das ist halt irgendwie nichts da, das ist irgendwie nichts, was gerade passiert, sondern, also ich meine, gut, es steht auch eine Jahreszahl drüber, von daher, wenn man aufgepasst hätte, könnte man sehen, dass das 12 Jahre vor unserer jetzigen Timeline ist. Aber weiß ich nicht, ob man das aus dem letzten Buch noch erinnert. Also zumindest so, dass man gleich merkt, okay, hier ist irgendwas anders.
Mhm.
Alter, habe ich mir einen abgebrochen. Dieses Präsens wieder aus meinem Kopf zu kriegen und einfach wieder in der Vergangenheitsform zu schreiben, es war so schwer. Ich habe mir da wirklich fast das Gehirn dran ausgerenkt und ich weiß nicht warum. Also
weil Präsenz einfach eine schöne Zeit ist, um darin zu erzählen, Ela.
Ja, das habe ich ja auch nie bestritten. Aber es ist halt einfach so, also komischerweise ist es so, wenn ich in der Vergangenheitsform erzähle, ist es für mich überhaupt kein Problem, mal für eine Szene ins Präsens umzuschalten.
Mhm.
Im Präsens zu erzählen ist scheinbar so ein Mindset, in das man rein muss und wo es dann für mich auch sehr schwierig ist, wieder rauszukommen. Das war irgendwie eine interessante Erfahrung. Das war etwas, das ich über mich noch nicht wusste.
Willst du nicht auch mal irgendwie was ganz im Präsens schreiben, Ela?
Naja, die Story ist ja jetzt ganz im Präsens, also bis auf die eine Szene.
Der Zirkel ist im Präsens?
Ja.
Oh.
Zirkel ist komplett in Ich-Person Präsens.
Oh, stimmt, bisher. Das ist
bis auf diese eine
Person.
Szene jetzt halt.
Ah.
Und es geht tatsächlich besser, als ich erwartet hatte. Also ich weiß nicht, also deswegen war es ja so schwer, Anfang letzten Jahres für mich gleichzeitig Elysion 2 zu überarbeiten und den Zirkel zu schreiben, weil ich immer, also nicht nur Er-Erzähler, Ich-Erzähler hatte, sondern auch noch Vergangenheitserzählung und Präsenzerzählung. Also mein Hirn ist jedes Mal, wenn ich Projekte switchen musste, eingerastet wie so eine rostige Kupplung. Das war wirklich schwierig. Also von daher bin ich ganz froh, dass ich jetzt erstmal in diesem Präsenz-Erzählstil wieder bleiben kann und dass das halt irgendwie mir gut von der Hand geht und dass das gut funktioniert. Ich habe auch festgestellt, das ist jetzt sowas, das vielleicht niemanden überrascht, aber weiß ich nicht. Diese Story ist ja so sehr, ne, ist ja so sehr tropey, wenn man das so möchte, weil es ist halt, ne, Vatikanverschwörungen und Zombie-Supersoldaten und Blutmagie und bla, blub. Ich habe festgestellt, ein weiteres Trope, mit dem ich sehr viel Spaß habe, weil es jetzt schon im zweiten, also im zweiten Abschnitt dieser Geschichte eine entscheidende Rolle spielen wird, ist Fake Dating. Das ist irgendwie ein Trope, von dem ich nicht erwartet hätte, dass es mir so viel Spaß macht. Aber es ist tatsächlich hervorragend. Ich meine, vielleicht ist es auch nicht überraschend, weil, ne, wie jeder weiß, mag ich Hunger Games und es ist halt ein großer Teil von Hunger Games, ist halt Fake Dating. Es ist halt so quasi das Trope, ne, wenn man so will. Aber ich fand's halt, also ich find's halt lustig, weil im zweiten Teil ist es halt so, dass Blanche ja unter, also so quasi undercover geht als Ehefrau von Frederick. Also tun quasi so, als wären sie ein verheiratetes Paar. Sie sind aber weder, sie sind theoretisch sogar tatsächlich verheiratet, aber sie sind halt kein Paar. In dem Sinne.
Fake Marriage. Fake, ja, real, genau. Marriage.
Aber sie müssen halt furchtbar verliebt tun, was halt irgendwie, was sie halt zwischendurch irgendwie so ein bisschen witzig findet und wo ich hoffe, dass die Leute am Ende, wenn sie bei Teil 2 angekommen sind, sehr viel Mitleid mit ihm haben. Blanche ist nicht so ganz eingestimmt manchmal auf die Emotionen ihrer Umgebung. Wenn es um Leute geht, die nicht ihre Zielpersonen sind, das ist halt so ein bisschen das Problem an der Geschichte. Und dann hast du halt Marie, also ihre Freundin Marie, die halt auch Teil dieser Undercover-Mission ist und irgendwann so um den Midpoint der Story in Teil 2 kommt es halt dazu, dass Blanche es halt für ihren Auftrag als hilfreich empfindet, wenn jeder denkt, dass Marie versucht, ihren Ehemann abspenstig zu machen. Das heißt, wir haben halt auch noch ein Love-Triangle-Fake-Dating-Ding. Und das hat unfassbar viel Spaß gemacht, das zu schreiben. So.
Sehr schön.
Und im dritten Teil ist es jetzt so, dass sie wieder undercover gehen. Allerdings Blanche dieses Mal undercover geht als Soldat. Also als Mann. Und es quasi so eine Double Deception gibt. Also sie verkleiden Marie auch als Mann. Allerdings sind sie sich eigentlich relativ sicher, dass jeder das sofort durchschaut, weil Marie halt die etwas weiblicheren Formen hat. Okay. Allerdings machen sie es trotzdem, weil sie darauf setzen, dass wenn die Leute denken, dass er, in Anführungsstrichen, Blanche, der Soldat, seine Verlobte mit eingeschleust hat, dann haben sie ja ihr Geheimnis entdeckt. Und dann werden sie nicht nach dem echten Geheimnis suchen, was noch ein, ne, so. Das ist halt quasi so, ne, man hat halt quasi ein Geheimnis, das die Leute entdecken können. Und wenn die Leute glauben, sie hätten dein Geheimnis entdeckt, dann suchen sie nicht noch weiter nach noch mehr Verschwörungen und noch mehr Geheimnissen, die du vielleicht haben könntest. Das ist so ein bisschen das Kalkül dahinter. Das heißt, jetzt haben wir halt die beiden, die halt das verliebte Pärchen spielen müssen. Allerdings halt natürlich so, dass es gerade eben so überzeugend genug wirkt, dass die Leute wirklich glauben, dass sie versucht haben, sich halt als Soldaten auszubla. Es ist halt kompliziert. Also es ist kompliziert, wenn man versucht, es zu erklären. Ich hoffe, in der Geschichte entfaltet es sich ein bisschen natürlicher. Aber da, ne, auch das habe ich mir gedacht, dass eigentlich macht das sehr viel Spaß. Weil man kann damit so wunderschön spielen. Ich konnte im zweiten Teil damit wunderschön spielen, dass Blanche das auf der einen Seite halt ein bisschen nervig findet, dass sie halt irgendwie die stumpf verliebte Trulla geben muss, weil, ne, es halt auch zu ihrer Rolle gehört, dass die Comtesse, die sie da spielt, halt nicht so besonders clever ist, was halt, ne, was sie halt so ein bisschen gegen den Strich bürstet manchmal. Und jetzt hast du halt natürlich das erweiterte Fake-Dating im Militärlager, was wahrscheinlich so ein bisschen Mulan-Vibes haben wird irgendwann. fürchte ich, aber
Let's
auch da.
Down to business.
Ja, genau. Also ich kann leider nicht schon wieder Taschendrachen einbauen, aber ich, also wenn es möglich wäre und nicht die komplette Atmosphäre, die ich so geplant hatte, kaputt machen würde, ich würde es tatsächlich überlegen, weil ne, so einfach mal so in die Tropy-Tropes reinlegen, kann halt auch ganz lustig sein. Habe ich
ja,
so festgestellt.
Fein.
Ja.
Das ist doch schön.
War mir jetzt nur so am Rande noch eingefallen, dass ich das vielleicht irgendwie, wenn wir nochmal eine Liste machen mit Lieblingstropes, muss ich vielleicht Fake-Dating irgendwie aufnehmen. Weil ich lese das zwar eigentlich gar, also ich lese das überhaupt nicht so oft. Also wie gesagt, Hunger Games jetzt, da. Aha. Aber da ich nicht so viel Romance lese, lese ich halt auch nicht so viele Fake-Dating-Stories, weil das halt irgendwie doch, glaube ich, ein relativ Romancy-Trope ist.
Ja, weil
aber ich stelle fest, es ist tatsächlich nützlich. Und
meistens,
macht Spaß.
Meistens ist Fake Dating ja so, dass, okay, wir tun so, als ob wir daten, obwohl wir uns nicht mögen. Und dann wird aus dem Fake Dating Real Dating, so, weißt du? Also
ja,
so hundertprozentig
ja,
das Trope getroffen hast du dann wahrscheinlich nicht, aber das ist ja egal. Wir wissen, Tropes innovativ zu verarbeiten, ist gut und ist wichtig und ist toll.
Ja.
Genau.
Ja. Also wie gesagt, ich fand halt mein Fake Love Triangle zusammen mit dem Fake Dating war auf jeden Fall großartig. Das hatte sehr viel Potenzial. Zumindest für mein Amusement. Ich hoffe jetzt natürlich, dass es auch für andere Leute amusing ist, aber
es klingt auf jeden Fall auch für mich so, als hätte es großen Unterhaltungswert.
Ja, genau. Und es ist halt auch irgendwie so ein bisschen, es spielt halt auch weiterhin so ein bisschen die, also wenn der Zirkel unterliegendes Thema hat, ich bin ja nicht so der thematische Mensch beim Plotten, von daher finde ich meistens erst im Nachhinein raus, was für Thema meine Geschichten so hatten.
Mhm.
Ich glaube, wenn der Zirkel ein Thema hat, dann James Bond ist doof.
Okay.
Das war mir schon von Anfang an so ein bisschen klar, weil Blanche halt so ein bisschen als Antithese irgendwie angelegt ist, aber es geht halt in jeder Rolle, die sie so übernimmt, geht es halt vor allen Dingen auch darum, unauffällig zu sein. Und halt nicht jedem gleich zu sagen, wie man heißt und auch nicht jedem gleich zu sagen, was man am liebsten trinkt und auch nicht jedem gleich zu sagen, dass man Geheimagent ist und vor allen Dingen nicht rechts, links und mittig irgendwelche Leichen liegen zu lassen. Anderer Rant für einen anderen Tag. Aber jetzt so in der, also im ersten Teil ist sie damit ja noch relativ alleine auf weiter Flur. So der erste Teil ist ja eher so ein klassischer Zirkelauftrag. Ne? Sie wird halt alleine in einen Haushalt eingeschleust und das ist halt das, was sie normalerweise macht. Das sieht man halt auch am Anfang, so am Prolog von Teil 1 sieht man das auch, wie sie halt normalerweise arbeitet. Und so ab Teil 2 wird das halt alles komplizierter, weil halt Leute dazukommen und Dinge sich ändern und ne, Dinge komplizierter werden und so. Und das ist natürlich auch so von der Charakterisierung her dann ganz nett.
Ja, fein.
So.
Genau.
Das war's. Mehr habe ich nicht zu erzählen, fürchte ich.
Ja, ich habe noch ein Thema auf meiner Agenda.
Ja, dann lass hören.
Nochmal, also keine Ahnung, wie lang das jetzt wird, wahrscheinlich nicht so lang, aber ich wollte noch mal was zum achronologischen Schreiben sagen. Da hattest du ja letzte Folge vor vier Wochen nachgefragt. Und ich habe jetzt eine so eine Hypothese, die ich jetzt im Moment mit mir rumtrage, ist, dass ich glaube, ich die Szenen, die ich jetzt achronologisch in den Computer geschrieben habe, dass ich die unter Umständen, ich meine, einige davon habe ich handschriftlich geschrieben und dann abgetippt. Also so ist das nicht. Aber ich glaube, ich hätte mich da noch ein bisschen mehr aufs Handschriftliche konzentrieren sollen und vielleicht auch noch nicht abtippen sollen. Auf der anderen Seite war diese Szene jetzt, war jetzt eine Szene, an der sich schon auch noch viel getan habe. Also vielleicht war es doch das Richtige, aber ich bin jetzt gerade in den Modus zurückgegangen, dass ich alles, was achronologisch ist, jetzt erstmal nur handschriftlich mache. Also habe mich jetzt bewusst entschieden, das um Anwen rum nicht zu versuchen, am Rechner zu schreiben und das auch noch nicht abzutippen, sondern das rein handschriftlich zu machen und mal zu gucken, was passiert, weil ich komme zwar sehr langsam voran, weil halt gerade sehr viel zu planen ist, aber ich habe das Gefühl, dass es eigentlich an manchen Stellen hätte es noch langsamer sein sollen, als es jetzt war. Also weil ich habe in den ersten 2 Monaten, die ich daran geschrieben habe, habe ich 50 Seiten geschrieben. Das ist normalerweise, schreibe ich so viel in einem halben Jahr. Also das war schon ein enormes Tempo. In den Monaten danach habe ich dann einmal 19 und dann 9 Seiten geschrieben. Und das so 10, 9, 10 Seiten pro Monat ist so eher meins. Dass ich so alles in allem auf 100 Seiten im Jahr komme. Genau, ja, also das ist so ein kleines Update, dass ich jetzt gerade das mehr forciere, von Hand zu schreiben und über meinen Handschriften zu grübeln. Ich habe jetzt auch die letzten 4 Tage, glaube ich, hatte ich meinen Rechner gar nicht an, weil ich halt alles, außer um Obsidian zu sinken und zu gucken, ob das funktioniert. aber das war an meinem Schreibpausetag. Also ja, also ich habe jetzt nur handschriftlich gearbeitet und das ist nochmal schön, weil ich setze mich dann auch meistens ins Wohnzimmer. Gut, jetzt im Moment geht das gerade nicht unbedingt, weil mein Mann ist gestern Abend krank geworden und es geht ihm jetzt heute nicht so mega dreckig, aber er hat dann halt viel auf dem Sofa rumgehangen und da konnte ich dann halt nicht da sitzen und muss dann hier an meinem Schreibtisch meine handschriftlichen Sachen machen und ja. Ich entdecke jetzt gerade so wieder so Strategien, die ich irgendwie jetzt ganz lange nicht gebraucht habe, entdecke ich die gerade so ein bisschen wieder und entdecke so die Gründe wieder, die ich dafür hatte. Genau, ja, aber das wäre dann auch schon alles gewesen, was ich gemacht habe. Und diese Notizen habe ich übrigens im Obsidian festgehalten. Also die habe ich auf meinem Handy getippt und jetzt hier auf meinen Computer rüber gesynchronisiert mit SyncSing. Genau. Super geil. Und jetzt ist das fertig, jetzt kann ich das löschen. Ja, Move to System. Trash. Dankeschön. Gelöscht. Fertig. Schließen. Tralali, tralala. Ja, sind wir dann fertig mit der Folge?
Ja, würde ich denken. Also, ja, wenn du deine Themen abgehandelt hast, ich habe ja sogar noch ein neues entdeckt, mein neues Lieblingstrope vorgestellt, das mir jetzt spontan noch untergekommen war. Dann würde ich sagen, haben wir es für den Monat schon wieder geschafft, in Anführungsstrichen. Ich bin mal gespannt, ob ich nächsten Monat ein bisschen mehr erzählen kann, dass ich tatsächlich auch zum Schreiben gekommen bin. Mhm. Weil, ne, wie gesagt, jetzt steht erstmal Karneval an und über Karneval kann man sich hervorragend im Schrank verstecken und da müsste man ja eigentlich dann Zeit und Ruhe haben, um in Ruhe zu schreiben, theoretisch.
Theoretisch.
Müsste das funktionieren. Insofern würde ich sagen, sollte uns nicht noch irgendwie Stoff für eine Bonusfolge einfallen, hören wir uns im nächsten Monat für die nächste Werkstattfolge und finden raus, wie es so gelaufen ist.
Genau.
Nicht wahr? Alles gut. Jo. Dann in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis denn. Ciao, ciao.